was Berufsbildungswerke für Blinde und Sehbehinderte im Rahmen der beruflichen Rehabilitation machen. Auch die Differenzierung zu Berufsförderungswerken. Es gibt bestimmte Bereiche, die sind etwas fließend ineinander. Gibt es dort förderrechtlich zwischen diesen beiden Institutionen, die für blinde und sehbehinderte Menschen berufliche Qualifizierung machen, doch deutliche Unterschiede? Nämlich insofern, als dass Berufsbildungswerke grundsätzlich eigentlich dafür zuständig sind, berufliche Erstausbildung zu machen. Vorausgesetzt, und da kommt schon das erste fließende, sie bieten auch diesen Beruf an, den die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wünschen. Und da gibt es manchmal Angebote, die werden auch zum Beispiel vom BfW Düren angeboten. Ich denke da an die medizinischen Berufe. Und da kann man dann auch dorthin verweisen. Unser Haus ist im Vergleich zu anderen Einrichtungen ein relativ kleines Haus. Ich weiß jetzt zwar nicht, wie viele Teilnehmer die vergleichbaren Einrichtungen wie Stuttgart und Chemnitz haben, aber ich weiß, dass beide größer sind als wir und auch in den Belegungszahlen größer. Wir erwarten für dieses Ausbildungsjahr in etwa 120 bis 125 vollstationäre Teilnehmer. Und damit sind natürlich schon auch inbegriffen diejenigen, die schon im zweiten, dritten Ausbildungsjahr sind. Also nicht, dass wir mit 125 jetzt anfangen, sondern das ist die Gesamtbelegung. Davon haben wir rund 100 in der vollstationären Unterbringung. Das heißt, wir bieten auch hier Wohnheim- bzw. Unterbringungsplätze an. Was ich auch noch ein bisschen unterscheidet zu den anderen Einrichtungen, also zu Stuttgart und zu Chemnitz, ist, dass wir eigentlich regional den Bereich Frankfurt am Main bis nach Flensburg abdecken. Ja, das heißt, aus diesen Bundesländern, die dort angrenzend sind, können die jungen Menschen, wenn sie eine Sehbehinderung haben und einen besonderen Förderbedarf für die berufliche Rehabilitation haben, können sie sich bei uns anmelden oder können angemeldet werden, um genau zu sein, denn das machen natürlich die Kostenträger. Wir haben praktisch drei Berufsfelder, die wir bei uns im Berufsbildungswerk anbieten. Das ist zum einen der große Bereich der Wirtschaft und Verwaltung. Sie können sich vorstellen, dass zumeist hochgradig sehbehinderte bzw. blinde Personen auf diese Berufsfelder zurückgreifen müssen, zumindest was unser Angebot betrifft, weil hier die technischen Hilfen so gut sind, dass man halt eben auch eine extreme Sehbehinderung respektive eine Blindheit gut ausgleichen kann. Unser Fachberater für optische Sehhilfen sagt immer, wenn wir jemanden in Richtung kaufmännisch beraten, ist es eigentlich egal, was er sehen kann. Da kann er alles machen. Dann haben wir das nächste Standbein, das ist die sogenannte Metalltechnik. Wir bilden Berufe aus in der Metalltechnik. Die gehen sowohl vom Konstruktiven, das heißt früher hätte man gesagt schlosserische Berufsbilder, bis hin zur Zerspannungsmechanik. Schlosserische Berufsbilder erfordern zwangsläufig ein besseres Sehvermögen und vor allen Dingen einen besseren Rundumblick, Thema Gesichtsfeldeinschränkungen, als das gegebenenfalls bei Zerspanenden, also bei der Bedienung einer Drehmaschine oder einer Fräsbank erforderlich ist. Vielleicht dazu Erläuterung, jemand, der in der Konstruktion tätig ist, der muss auf eine Baustelle. Der muss gegebenenfalls auch mal die Leiter hoch oder runter. Und er braucht zwar kein Auto fahren, aber er muss diese Anforderungen so weit genügen, dass er berufsgenossenschaftlich so weit abgesichert werden kann, dass nicht begründet ist, wenn ein Unfall passiert, dass er in Verbindung mit der Sehbehinderung zu sehen ist. Wenn man mal so eine grobe Richtung da geben würde, könnte man sagen, eigentlich sollte ein Sehvermögen im Bereich des Visus von 0,1 erreicht sein. Und wenn es geht, ein möglichst gutes Gesichtsfeld. Wenn wir dann übergehen in den Bereich der Zerspannungsmechanik, sieht das wieder anders aus. Hier hat man einen relativ begrenzten Arbeitsplatz. Das heißt, Man bedient seine oder vielleicht zwei oder drei Maschinen, die man selber anlaufen kann. Und hier kann das Sehvermögen gegebenenfalls sogar noch kleiner sein, wenn es durch entsprechende Hilfsmittel und durch das kontinuierliche, systematische Einüben der Bedienung einer solchen Maschine halt eben auch gelingt. Wir hatten mal einen jungen Mann, der hatte ein ganz schlechtes Sehvermögen. Das liegt schon wirklich viele Jahre zurück. Und allerdings nicht fortschreitend, also stabil. Und der lag bei einem Visus von etwa 0,07. Das ist nicht viel, das wissen wir alle. Und dann haben wir ihn in den Bereich der kaufmännisch verwaltenden Ausbildungsrichtung zunächst geprüft. Und dann war die Kollegin, die kam dann irgendwann auf mich zu und hat gesagt, wissen Sie was, Herr Schmusch, das wird mit dem nichts im Kaufmännischen. Das ist der Typ dafür. Ja, und dann habe ich gesagt, naja, aber 007, machen wir denn da? Ja, danke, danke. Jetzt habe ich das Stichwort verstanden. Ja. Ja. Also, was machen wir mit dem James Bond? Ne? Also, das wurde dann natürlich spannend. Lasst es uns doch mal mit der Technik probieren. Haben gemerkt, Mensch, der Junge hat ein technisches Verständnis. Der kann was ein Qualifizierungspotenzial, der kann Zeichnungen lesen. Das konnte er noch gut mit entsprechenden Hilfsmitteln, BLG und dergleichen, konnte er also das, was man ihm an Werkstückzeichnungen vorgelegt hat, sehr schnell begreifen, sehr schnell auffassen. Er konnte auch aus einer Eindimensionalität eines Blattes und dem darauf dargestellten Werkstück, konnte er eine Dreidimensionalität ableiten, also sprich eines Körpers und was man da verändern muss. Wenn man so etwas kann, ist schon mal etwas sehr Gutes für dieses Berufsbild. Und dann hat er auf einmal richtig gute Arbeitsergebnisse dort abgeliefert, sodass wir ihn für eine Vollausbildung empfehlen konnten. Also keine Theoriegeminderte oder sonstig, die behinderungsbedingt, weil er da nicht alles erledigen konnte, so für eine Vollausbildung. Und er ist glücklich und zufrieden in diesem Beruf geworden und er hat in der Jahrgangsstufe bei der Kammerprüfung, wohlgemerkt von der IHK, in der Fachpraxis eine 1 gemacht. Und glauben Sie mir, die kriegen Sie nicht geschenkt. Auch mit einer scheinbar gravierenden Sehbeeinträchtigung kann man einen solchen Beruf machen und natürlich schlussendlich, was hinterher wichtig ist, eine leistungsorientierte Beschäftigung finden. Sie können sich vorstellen, dass ein Betrieb, wenn er solche Zahlen gehört hätte, also ein Sehvermögen von 0,07, dass man damit hätte gar nicht anfangen können und zum Zweiten gesagt hätte, der ist blind. Was soll ich mit dem Blinden hier? Bei uns konnte er sich erproben. Wir konnten sehen, inwieweit er wirkliches Talent hat. Da ist auch ein Versagen mal zwischendurch nicht das Problem, weil wir gemeinschaftlich dann an Lösungen suchen und arbeiten, um die vorhandenen Defizite auszugleichen. Kommen wir denn zum Fachbereich Ernährung und Hauswirtschaft. Das ist der dritte Teil, den wir anbieten in Soest. Und zwar hier Hauswirtschaft ist schon im Begriff mit drin. Und was wir noch haben, ist die reine Nahrungszubereitung. Das heißt also der Fachpraktiker Küche und bis hin zum Koch. Auch das sind Berufsfelder, die man mit einem akzeptablen Sehvermögen erreichen kann, beziehungsweise auch erfolgreich erreichen kann. Gleichwohl muss ich sagen, immer wenn es in Richtung Koch geht, da muss man schon spezielle Fähigkeiten mitbringen, weil einfach viele Küchen, die da sind, insbesondere in der Gastronomie, nicht immer so gestaltet sind, dass sie sehbehindert gerecht sind. Und der Arbeitsstress ist sehr hoch. Deswegen muss man hier sagen, das ist schon eine besondere Herausforderung. Aber es geht. Ich will es nicht unerwähnt lassen oder beziehungsweise hier die Hoffnung rauben. Bevor man in eine berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme oder in eine Ausbildung stationär in einem Berufsbildungswerk einmündet, hat man die Gelegenheit, das Berufsbildungswerk und ein oder mehrere Berufsbilder kennenzulernen. Man kann also im Grunde genommen einen Antrag bei der Reha-Beratung stellen und dabei kann halt eben rauskommen, jetzt schaut euch den doch oder die doch erstmal an. Die heißt, wir schauen uns die an und lasst sie mal erproben im Bereich der Hauswirtschaft zum Beispiel. Weil das Sehvermögen scheint ganz in Ordnung zu sein, nach unserem Dafürhalten und so weiter. Und sie, jetzt macht ihr mal eine 4-wöchige Erprobung, bevor es überhaupt in einem Berufsbildungswerk oder in eurem Berufsbildungswerk losgeht. Das heißt, da hat man schon eine konkrete Vorstellung, wo kann der Weg hingehen und man erprobt sich dort 4 Wochen, ob denn Wunsch und Wirklichkeit auch gut kompatibel ist. Eine andere Variante der noch vorgeschalteten Maßnahmen sind die Berufsfindungsmaßnahmen. Die gehen bis zu 3 Monaten und sind meistens für die Personen, die gegenwärtig nichts haben, aber auch kaum eine Vorstellung, was kann ich denn eigentlich machen. Oder die sagen, ach, ich würde mal ganz gerne alles kennenlernen, was ich denn im Rahmen meines Behinderungsbildes so alles erledigen kann oder lernen könnte. Ich wollte jetzt was über berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen erzählen. Die Berufsfelder, die ich jetzt hier genannt habe, sind oder beinhalten Ausbildungsberufe mit einer Ausbildungsdauer von 36 und mehr Monaten. Jetzt kommen aber viele zu uns im Vorfeld, ich möchte gerne das und das werden. Oder ich habe überhaupt noch keine Ahnung, was ich werden will. Oder ich habe ganz kruse Vorstellungen, wie auch immer. Diese Teilnehmer werden von den Kostenträgern zu uns geschickt mit der Maßgabe, im Rahmen einer berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme sich zunächst erstmal zu orientieren und Defizite, die sie gegebenenfalls im schulischen Bereich auch haben, aufzuarbeiten, also Lücken zu schließen. Also nicht nur Stabilisierung von Wissen, Schließen von schulischen Lücken, was sicherlich ein Hauptthema ist, das will ich gar nicht verhehlen, sondern auch eine berufliche Orientierung. Das kann auch im Einzelfall bedeuten, dass man zum Beispiel mal sagt, ja, der will ja doch Gala- und Landschaftsbau vielleicht werden. Weil er hat mit dem Vater oder mit wem, oder mit dem Onkel oder mit wem auch immer letztens noch die Kantensteine gesetzt und das hat ihm so viel Freude gemacht, das sollte man mal erproben, weil das Sehvermögen könnte sein, dass das reicht. Dann ist das ein Grund genug, dass wir halt eben sagen, okay, wir erproben das, zum Beispiel in einem Betrieb, suchen einen Praktikumspartner des allgemeinen Arbeitsmarktes, sei es am Heimatort, oder bei uns in der Nähe, je nachdem, was wir für eine Persönlichkeit vor uns haben und wie diese Person von zu Hause auch gestützt werden kann. Das ist ja auch häufig eine nicht unwichtige Frage. Oder wir gehen auch wiederum so, in diesem Fall, um dieses Berufsbeispiel zu nehmen, dass wir in Soest nicht anbieten, wenden wir uns an Stuttgart und führen dort einen Austausch, das heißt eine Erprobung, bieten wir dann an und sagen, schaut euch den mal an. Wir haben hier vielleicht schon ein Praktikum beim allgemeinen Arbeitsmarkt durchgeführt und die haben gesagt, naja, der ist uns da noch zu langsam. Wir glauben, das wird nichts. Dann kann aber auch Stuttgart sagen, was heute langsam ist, kann nach Abschluss eine ausreichende Geschwindigkeit haben. Das kann und das wird ein Betrieb auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt so nicht beurteilen oder in selteneren Fällen so beurteilen können. Wenn jemand ganz gut gucken kann, und jetzt kommt zum Beispiel, sagen wir mal, was aktuell so ist, werden ganz viele Fahrräder verkauft. Da möchte jemand irgendwie was im Fahrradbereich machen. Und dann stimmen wir immer ab, passt das mit der Sehbehinderung, wenn das technische Verständnis gegeben ist, und kann der so ein Fahrradprobe fahren? Ja? Also sind die Voraussetzungen, die das Berufsbild abbildet oder abbilden muss, können die von dem Teilnehmer oder der Teilnehmerin erfüllt werden. Und dann ist auch ein Praktikum in einem solchen Fahrradbetrieb möglich. In den vergangenen Jahren war ein ganz großer Andrang, ich will auf den allgemeinen Arbeitsmarkt. Wer das machen wollte, da lag es natürlich nahe, sich einen Praktikumsplatz heimatnah oder wo auch immer, auch für die Schüler zu holen. So. Aber das heißt noch lange nicht, dass damit die Tür fürs Berufsbildungswerk zu ist. Wir machen sogenannte auch Praktikumszeiten oder Schnuppertage, wo man zu uns kommen kann und wo man sich in dem Berufsfeld quasi von der Schule bei uns nebenan in die Gebäude des Berufsbildungswerkes gibt. Es ist ausdrücklich in unserem Sinne, dass man sich vorher kennenlernt, egal ob man bei einer anderen Sehbehindertenschule oder auf gar keiner Sehbehindertenschule, sondern integrativ, inklusiv beschult wurde, wie auch immer. Bei uns sind wir darum bemüht, für jede Teilnehmerin und jeden Teilnehmer, der an uns Interesse hat, ob er zu uns kommt oder nicht, im Vorfeld ein Infogespräch durchzuführen. Im Rahmen des Infogesprächs bringt die betroffene Person alle Unterlagen mit. Medizinische Gutachten, Rhabarber, Zeugnisse, die vorliegen und so weiter und so fort, bringt man mit. Wir machen eine ophthalmologische Untersuchung, das heißt, also wir schauen, was kann jemand gucken, ist er oder sie bestmöglichst mit Hilfsmitteln ausgestattet und leiten davon die Möglichkeiten einer beruflichen Qualifizierung ab. Gestern kam ein junger Mann zu mir mit seinen Eltern und dann habe ich gefragt, was können Sie denn sehen? Und es war ein 17-Jähriger. Ja, ich kann 04. Oh, sag ich, 04 ist aber toll. Bestens, da können wir ja richtig was aus Ihnen machen. Da stehen Ihnen ja praktisch bei uns alle Wege offen. Sie können praktisch jedes Berufsbild nehmen. Ne? Ja, und dann ging es los. Also, der Schulabschluss war nicht erreicht, weil es ein junger Mann mit Migrationshintergrund war, der seit 6 Jahren aus Bulgarien erst hier eingereist ist, jetzt auf einem normalen Berufskolleg war. Dann haben wir die ärztlichen Gutachten gesichtet und da kam schon der erste Bruch rein. Da stand Retinopathie pigmentosa. Funktional einäugig, weil das bessere Auge allerdings noch 0,32 erreicht. Jedoch reduziert auf ein Gesichtsfeld von 10 Grad. So wie der vor mir gesessen hat, habe ich gedacht, oh, mit dem können wir richtig was machen. Ne? So. Als wir dann aber die Details hatten, habe ich gedacht, ja, und dann kein Schulabschluss. 17 Jahre, also noch schulpflichtig. Und dann habe ich schnell bei uns an der Schule angerufen. Es sieht so aus, als wenn er sich dafür entscheiden würde, vor einer beruflichen Qualifizierung erst noch zur Schule zu gehen und sich bestmöglichst schulisch vorqualifizieren zu lassen. Ich will aber auch nicht verhehlen, dass wir junge Leute bei uns haben, die wir in der uns zur Verfügung stehende Zeit nicht zu dem bringen können, was die Ratsuchenden selber wollen oder was vielleicht auch der Kostenträger will. Das sind dann meistens, ist dann meistens so, dass nach den berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen dann auch eine Empfehlung laufen kann, wohlgemerkt eine Empfehlung, entweder eine Anlerntätigkeit im Sinne von einer unterstützten Beschäftigung. Dann muss von uns auch eine Empfehlung, in welchem Tätigkeitsschwerpunkt das sein kann, erfolgen. Oder dass wir halt eben auch es so beurteilen, dass wir sagen, der allgemeine Arbeitsmarkt bleibt für den Ratsuchenden verschlossen, aus unserer Sicht, weil die Leistungsanforderungen sein oder das Leistungsvermögen deutlich übersteigen und wir empfehlen aus diesem Grunde die Aufnahme in die für ihn zuständige Werkstatt oder vielleicht sogar in eine Werkstatt mit dem besonderen Förderbedarf Sehen und Blindheit. Da gibt es ja auch Spezialwerkstätten, Heiden-Oldendorf. Wenn jemand aber sagt, ich will das nicht, das will ich nicht hin, dann bleibt unsere Sache nur eine Empfehlung. Wir haben einen sehbehinderten jungen Mann gehabt, der zusätzlich auch noch motorische Einschränkungen hatte, der binokular über ein vergleichsweise gutes Sehvermögen von 0,2 sogar verfügt. Der hat bei uns sich in der Technik erprobt, der hat sich in der Hauswirtschaft erprobt und im kaufmännischen Bereich erprobt. Im kaufmännischen Bereich fühlte er sich am wohlsten. In den beiden handwerklichen Zweigen, weil die motorischen Einschränkungen insbesondere bei den Händen halt eben auch zu verzeichnen waren, aber auch ein technisches Verständnis fehlte, hat er mehr oder minder Schiffbruch erlitten. Ich hätte diesem jungen Mann, damit er eine Perspektive hat, auch für eine Werkstatt empfohlen. Und dann hat er gesagt, na, will ich aber noch nicht. Haben wir überlegt, wie sieht es denn im Galabau aus? Garten- und Landschaftsbau. Dann haben wir eine Erprobung gemacht. Dann war das ein Betrieb, der auch ausbildet und auch Leistungs-, also theoriegeminderte Teilnehmer schon mal hat. Der hat nach dem Praktikum, wohlgemerkt ein Kurzzeitpraktikum, hat er gesagt, Mensch, du netter Kerl, du kannst aber mir eine Ausbildung machen. Nur wir müssen sie kooperativ machen. Wir machen nicht eine Ausbildung, dass wir den Ausbildungsvertrag schließen, also Betrieb und du, sondern ich möchte, dass ein anderer Bildungsträger kommt, mit dem schließt du den Ausbildungsvertrag und du kannst aber bei mir arbeiten und alles bei mir lernen. Da war ich von den Socken. Hätte ich nie mit gerechnet. Und der Kostenträger hat gesagt, jo, ich habe das mit der Werkstatt gehört, jetzt hat sich etwas ergeben, was wir überhaupt nicht geahnt haben, wir probieren das. Die Berufsbildungswerke sind die Intensivstation der beruflichen Reha. Das ist ein Begriff, den nicht ich erfunden habe, sondern der aus dem Reha-Bereich kommt. Das heißt, ihr seid ganz schön teuer, ihr habt ganz viel unterschiedlichstes Personal, was ihr sonst nirgendwo kriegt. Also kriegt ihr diejenigen, wo ihr am meisten investieren müsst, dass daraus noch was wird. Und da gibt es halt eben häufig die Bereiche der theoriegeminderten Ausbildung, wo sie noch eine Chance haben, einen Abschluss zu erwirken. Und ich kann niemanden, der wirklich, also jetzt bei diesem Beispiel zu bleiben, der da jetzt in Galabau, der auch einen Hauptschulabschluss hat und aus dem kann ich keinen Kaufmann Vollberuf machen. Das kann zwar gewünscht und auch verlangt werden, aber der erlebt die Probezeit nicht. Die Alternative kann sein, ein theoriegeminderter Beruf, der übrigens für alle Berufsfelder, die ich gerade genannt habe, vorgehalten wird. Ernährung und Hauswirtschaft, Metalltechnik oder Technik und kaufmännisch verwaltend. Alle drei Berufsfelder, die wir anbieten, beinhalten auch theoriegeminderte Berufe. Der Vollberuf nennt sich, in der Wirtschaft nennt sich Kaufmann für Büromanagement. Der theoriegeminderte Beruf beginnt in der Regel immer mit dem Begriff Fachpraktiker für. Ne? Also Fachpraktiker für Hauswirtschaft, Fachpraktiker Küche, Fachpraktiker in der Technik heißt das nochmal ein bisschen anders. Sie werden natürlich dann auch in einem Betrieb singulär, also Arbeiten, die wiederkehrend sind und so weiter und so fort, erfüllen müssen. Im technischen Bereich haben Sie immer jemanden, der, oder anders ausgedrückt, wenn man mobil ist, also dahin geht, wo die Arbeit ist, steigen für Sie als Absolventen immer die Chancen der beruflichen Integration. Das Gleiche gilt für den Fachbereich Ernährung und Hauswirtschaft. Wir haben einen Fachkräftebedarf in der Nahrungszubereitung, das ist kolossal. Man glaubt immer, weil die ganzen Kochsendungen so ablaufen, wollen alle Koch werden. Dem ist nicht so. Gerade in dem Bereich der Gastronomie ist und auch bei den anderen Küchen ist ein großer Fachkräftebedarf. Schwierig wird es, sind in Theorie geminderten kaufmännischen Berufen. Wenngleich wir, das heißt für den Bereich der Sehbehinderten und Blinden, immer noch eine langanhaltende Lobbyarbeit passiert ist, speziell in Nordrhein-Westfalen, was zum Beispiel die Finanzverwaltungen betrifft, also auch der öffentliche Dienst. Da haben betroffene Vorreiter von ihnen gut die Türen geöffnet und die sind noch nicht zu. In den 90er Jahren haben wir noch Leute, junge Leute, die theorieschwach waren, aber gut kommunizieren konnten, in den telefonischen Vermittlungsdienst eines Finanzamtes vermitteln. Die sind heute noch in Arbeit. Aber diese Arbeitsplätze nehmen ab. Das macht es schwer für diese Personengruppen. Das will ich unumwunden sagen. Aber natürlich muss der Arbeitsmarkt in bestimmten Bereichen auch seine Anforderungen ein Stückchen senken und dann sagen, okay, wir ziehen uns unsere Mitarbeiter selber groß. Das kenne ich auch von Unternehmern, mit denen ich so spreche, die dann auch kompromissbereiter sind. Wenn Sie einen Arbeitsplatz haben, wo jemand, der zuverlässig ein bestimmtes eingegrenztes Aufgabengebiet zuverlässig erfüllt, pünktlich kommt, auch für den Betrieb wirklich da ist, also Tugenden aufbringt, die überzeugend sind, dann versucht man es auch mit jemandem, der eine Sehbehinderung hat und der willig ist und der eine Grundlage gelernt hat, den dort einzuarbeiten. Sie machen heute mindestens 29, wenn nicht mehr Wochen ab dem zweiten Ausbildungsjahr betriebliche Bildungsphasen. Und da entstehen schon die ersten Aha-Effekte, dass die Betriebe sagen können, oh, ist ein Blinder oder beziehungsweise der kann schlecht sehen. Für nicht wenig Betriebe, die von Sehbehinderung keine Ahnung haben, ist eine Sehbehinderung, wenn sie aus einem Berufsbildungswerk kommen, gleich blind. Und dann kommt in den jeweiligen Einzelfällen kommt dabei raus, oh, das hätte ich ja gar nicht gedacht. Der kann ja verdammt gut mit dem PC umgehen oder die mit ihrer Sehbehinderung, die, das merke ich gar nicht hier in der Küche, dass die eine Sehbehinderung hat. Das ist ein Fall, die junge Frau ist, ja, ich sage jetzt mal geburtsblind. Und die hat gesagt, nee, ich gehe nicht zurück ins Berufsbildungswerk. Nee, meine ich. Und dann hat die sich einen Betrieb besucht, was schon mal immer gut ist. Und ich gesagt, können wir machen. Machen wir dann ein Praktikum und wir statten den Arbeitsplatz aus. Wir gucken aber erstmal, das ist ein Immobilienbüro, da haben wir etwas wenig Erfahrung, da müssen wir immer erst gucken, was braucht das denn da. Und das muss sich entwickeln, haben wir aber entwickelt. Und und dann ging das irgendwann dann so weit, dass auch der Betrieb gesagt hat, ja, wir würden Sie ausbilden. Was meinen Sie, wie viel Telefonate ich mit der Agentur geführt habe, bis der Arbeitsplatz ausgestattet war? Aber nicht, weil die Reha-Beraterin nicht kooperieren wollte, ganz im Gegenteil. Die Agentur für Arbeit hat einen großen Batzen Geld ausgegeben, um die Arbeitsplatzgestaltung sicherzustellen. Das ist jetzt alles in Bestellung. Die wird auch die Ausbildung da machen. Und schlussendlich hat sie sich jetzt auch dafür entschieden, bei uns in unsere Schule zu gehen. Wir haben bis vor einigen Jahren noch bei uns Mobilis gehabt. Dort waren zwei Kollegen mit beschäftigt, dass alle diejenigen, die sich auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt beworben haben, dass die Arbeitgeber beraten wurden, dass die Arbeitsplatzausgestaltung und so weiter. Wir haben das nicht mehr und wir machen jetzt in diesem Bereich, bieten wir Module an, wo der Kostenträger modulartig Angebote einkaufen kann, bis hin zu dem, dass wir vorübergehend, wenn wir Gerätschaften da haben, diese auch entleihen können, bis das Bestellte schlussendlich geliefert ist. Und so, ne? Also für Blinde entsprechende Braillezeilen und dergleichen, sowas ist auch denkbar. Und andere Angebote, Prüfungsvorbereitung gehört, glaube ich, auch mit dazu. Also wenn es um eine betriebliche Qualifizierung geht, ist der eine Teil ist die Schule. So kann sich das Berufskolleg dann an die Förderschule bei uns wenden. In diesem Falle ist es in der Nachbarschaft. Und es gibt dort halt eben auch entsprechende Beratungssituationen. Also das übernimmt die Schule. Das ist nicht das Berufsbildungswerk. Dann gibt es dort Beratungslehrer, die vom BK, Berufskolleg, Förderschule, Förderschwerpunkt Sehen aus Soest, dann dorthin gehen. Das andere ist, wenn im Betrieb etwas gefordert ist, was eine betriebliche Unterstützung erforderlich machen kann, gibt es die Möglichkeit, dass der Kostenträger, sprich die Agentur für Arbeit, sagen kann, Berufsbildungswerk, könnt ihr dieses Problem lösen. Dann beauftragen wir euch modular, also mit einem Teilbereich, hier Abhilfe zu schaffen. Also vielleicht durch eine Schulung an Hilfsmitteln oder was oder wie auch immer. Das ist dann sehr individuell. Aber das ist abhängig von einer Auftragsvergabe für dieses Modul. Es geht nicht so nach dem Motto, ach, wir rufen da jetzt mal an und da kommt einer raus. Unsere Teilnehmer, die eine Ausbildung machen, gehen natürlich ins BK unserer Einrichtung, weil es eine Förderschule, Förderschwerpunkt Sehen ist. Da gehen sie hin und werden auch dort im Rahmen des dualen Ausbildungssystems unterrichtet. Die blindentechnische Grundausbildung. Die blindentechnische Grundausbildung ist eines der Kernangebote eines Berufsbildungswerkes. So ist es halt eben auch eine Aufgabe eines Berufsbildungswerkes, betroffene Menschen in diese Technologie einzuführen. ihnen Punktschrift beizubringen, aber auch die Bedienung des Computers, die JAWS und so weiter. Diese Kurse gibt es bei uns und sie werden unter dem Aspekt auch hier der beruflichen Qualifikation angeboten. Wenn jemand eine berufliche Erstqualifizierung macht, um bei diesem Personenkreis zunächst zu bleiben, und ist noch nicht in der Lage, schriftsprachlich, aus welchen Gründen auch immer, einen Lernstoff aufzunehmen, so erhält er auch von Seiten des Kostenträgers die Genehmigung für eine 12-monatige blindentechnische Grundausbildung. Dazu ist es erforderlich, dass man halt eben, dass man schon so weit sein Sehvermögen herabgesetzt ist, dass man durch die Blindentechniken einen Vorteil für sich nutzen kann, damit ich die notwendige Motivation dafür habe. Für das, was man in 12 Monaten lernt, ist 12 Monate verdammt kurz. Da kann man nur das Basiswissen quasi transportieren und sagen, so geht das, und danach muss man halt eben lernen. Das ist ähnlich wie bei uns, jetzt bin ich wieder bei wenn ich nach der vierten Schule, meinem vierten Schuljahr aufhöre zu lesen, dann wird das nichts mehr mit meinem schnelleren Lesen und mit meinem besseren Verstehen. Und sie wird bei uns, wie gesagt, angewandt, wenn man noch nicht ausbildungsreif ist oder wenn man während einer Ausbildung aufgrund einer fortschreitenden Augenerkrankung in diesen Zustand kommt, der Behinderung, dann kann sogar eine Ausbildung unterbrochen werden und es wird eine blindentechnische Grundausbildung zwischengeschaltet, um dann die Ausbildung wieder aufzunehmen und fortzusetzen. Und es gibt eine weitere Möglichkeit, dass halt eben jemand, da gibt es eine Überschneidung mit den Berufsförderungswerken, wenn jetzt eine Person, die schon älter ist und schon im Beruf gesteckt hat, oder aber eine blindentechnische Grundausbildung benötigt und von uns aber 20 Kilometer entfernt wohnt, dann muss diese Person nicht nach Düren, um dort eine BTG zu machen, sondern sie kann, wenn der Kostenträger es genehmigt, was in diesem Fall die Rentenversicherung ist, auch bei uns eine blindentechnische Grundausbildung machen. Wenn eine blindentechnische Grundausbildung von der Agentur für Arbeit, also heißt für einen jungen Menschen, gefordert wird oder gefragt wird, braucht der das? So schicken die den dann zu uns, ne, zu so einem Infogespräch zum Beispiel. Dann können wir uns einen Eindruck machen, wir können das Gespräch führen, wir können das Sehvermögen testen, wir können alles in diesem Rahmen machen und können danach einen Kurzbericht schreiben und sagen, der junge Mann oder die junge Frau ist ohne blindentechnische Grundausbildung nicht weiter beschulbar oder beziehungsweise förderbar. Sie brauchen unbedingt eine blindentechnische Grundausbildung. Und dann liegt es an dem Kostenträger, ob er dem zustimmt und das bezahlt. Das ist bei einem, bitte richtig verstehen, bei einem Rentner können wir das nicht machen. Wir können nur sagen, das könnten wir Ihnen anbieten. Aber nicht expertisch halt eben tätig werden. Soweit ist es nämlich. Denkbar finde ich das in jedem Fall und finde ich auch spannend. Wir haben wirklich im Rahmen der blindentechnischen Grundausbildung, haben wir auch, glaube ich, das größte Sammelsurium an Kostenträgern. Da haben wir die private Unfallversicherung mit drin. Oder beziehungsweise ja, die private Unfallversicherung. Eine gesetzliche Unfallversicherung kann es auch sein. Also, ne, wenn ein Arbeitsunfall passiert ist oder wie auch immer. Es kann, was haben wir noch? Die Rentenversicherung haben wir drin. Die Jobcenter haben wir mit drin. Und wir haben, oder gehabt zumindest, und wir haben die Agenturen für Arbeit mit drin. Also, was wir schon mal häufiger hatten, auch bei uns sind Abiturienten, die eine blindentechnische Grundausbildung machen und danach ins Studium gehen. Berufliche Qualifizierung und Kostenträger. Teilnehmer, die bei uns sind, sind zu etwa 98% oder 97% unserer Teilnehmer werden von der Agentur für Arbeit bezahlt. Zunächst erstmal ist es wichtig, entweder der Ratsuchende, die Ratsuchende, war schon bei der Agentur für Arbeit oder wir müssen sie da hinschicken. Manchmal ist es so, dass jemand zu uns kommt und war noch nicht beim Kostenträger, dann wird er genauso informiert wie derjenige, der schon beim Kostenträger war. Stichwort Infogespräch, was jetzt hier gefallen, was ich vorhin schon mehrfach genannt habe. Ein Infogespräch für einen Betroffenen, der berufliche Erstqualifizierung machen will, kann bei uns immer stattfinden. Daraus machen wir uns auch ein Bild, was noch alles erforderlich ist. Das kann im Einzelfall auch bedeuten, dass wir jemandem sagen, ach Mensch, du solltest mal deinen Schwerbehindertenausweis aktualisieren. Der ist nicht auf dem passenden Stand. Ja, also einen Verschlimmerungsantrag stellen oder so etwas. Oder halt eben, dass wir eine Hilfsmittelverordnung schreiben können und so weiter und so fort. Sprich, Herr Menke, wenn man das Gefühl hat, sie sind nicht passend ausgestattet. Aber wichtig ist halt eben, wenn jemand noch nicht bei der Agentur für Arbeit war, dass wir ihm halt eben auch mitteilen, dass er dorthin gehen soll, und zwar zur Abteilung Reha, Reha-Berater. Das sind praktisch unsere Geldgeber, wo man dann im Einzelfall halt eben sich beraten lässt. Und man muss dort einen Antrag auf Leistung zur Teilhabe am Arbeitsleben stellen. Für diese Sache, insbesondere bei jungen Menschen, also jungen Menschen sprechen wir immer so ungefähr, was das Gros unseres Klientels oder unserer Kunden, die bei uns sind, 16 bis 25 und braucht eine besondere Unterstützung bei der beruflichen Qualifizierung unter dem Gesichtspunkt Sehen. Es gibt auch manchmal, dass man noch was anderes hat, also multiple Sachen oder dass sie an einem Syndrom erkrankt sind, wo die Sehbehinderung oder Blindheit ein Teilbereich ist. Entweder hat man ein ärztliches Gutachten, was man gucken kann, oder man hat sonst irgendwelche ärztlichen Stellungnahmen, die da sind. Und wenn man das auch nicht hat, sagt aber trotzdem, ich kann ganz schlecht gucken, dann kann man sich auch vom Amtsarzt begutachten lassen. Und dann stellt man diesen Antrag, Leistung zur Teilhabe, und man braucht keinen Schwerbehindertenausweis. Und trotzdem gibt es eine Anspruchsberechtigung. Das sind die Tageskostensätze eines Berufsbildungswerkes und die Tageskostensätze für möglicherweise das dazugehörige Wohnheim oder vielleicht sogar für einen Sondertransport. Wenn Sie also als vollblinde Person noch nicht ausreichend mobil geschult sind oder für die Mobilität geschult sind, um dann in eine fremde Umgebung zu gehen und so weiter. Das heißt im Umkehrschluss, wir haben Auszubildende oder Teilnehmer einer Berufsvorbereitung bei uns, deren Elternhaus in Köln ist, und wenn Familienheimfahrten sind, dann fährt ein Taxi sie nach Hause und holt sie auch wieder ab. Zweimal im Monat. Während andere, die dazu in der Lage sind oder in die Lage versetzt werden sollen, natürlich mit öffentlichen Verkehrsmitteln kommen, und wir melden in dem Sinne dann auch, was die Sozialleistungen betrifft. Ja, also Sozialversicherungen, Krankenkassen. Das läuft auch über die Maßnahme, sodass man quasi wie in einem Beschäftigungsverhältnis gewertet wird. Sofern Sie im Wohnheim untergebracht werden, wo Sie ja Vollverpflegung haben ich sage immer fließend Wasser und Heizung, etc., bekommen Sie ein monatliches Ausbildungsgeld in Höhe von 119 Euro. Im Rahmen der Berufsvorbereitung ist es einkommensunabhängig, und ab der Ausbildung wird das Einkommen der Eltern zugrunde gelegt. Fragen Sie mich jetzt aber bitte nicht, wo die Bemessungsgrenze dafür liegt. Der größte Teil von denen, die ich eigentlich kenne, die kriegen noch Ausbildungsgeld nach ABG und bekommen sie auch von der Agentur für Arbeit, nicht von uns. Also der geht dann zu der für ihn zuständigen Agentur für Arbeit, Beispiel in Dortmund oder so etwas, hin. Wobei in allermeisten Fällen ist es wirklich so, die werden schon mal geschickt. Ja, weil die Reha-Berater gehen ja zum Beispiel in die Förderschulen rein oder gehen in die Schulen rein. Und wenn sie dort einen behinderten Menschen haben, bleiben wir jetzt hier bei der Sehbehinderung, dann wird ja dort auch eigentlich schon erfolgt eine Beratung. Also bei uns zum Beispiel beim BK, beim Berufskolleg, ist das immer so. Bei den Vollzeitschülern, da kommt die Reha-Beratung in die Schule und Paul und Pauline bekommen das Beratungsangebot. Und dann wird das sogar an die Heimatarbeitsämter bei denen weitergeleitet, dass dann ein Fall ist. So, und somit ist man in Anführungsstrichen wie aktenkundig. Und dann geht man, wenn man halt eben sagt, dann sucht man um einen Beratungstermin bei dem persönlichen Reha-Berater der Agentur für Arbeit. Und entweder hat der die Idee, ich glaube, für Sie wäre das Beste so eine Einrichtung wie Soest, oder der Betroffene selber sagt, es gibt doch da in Soest ein Berufsbildungswerk. Und deren Unterstützung würde ich gerne haben. Die Agenturen wissen, was die Musik bei uns kostet, weil es sind ausgehandelte Tagessätze, dazu gibt es eine sogenannte Maßnahmenummer und es gibt ein sogenanntes Beginndatum. Da gibt es Listen drüber Und diese Listen haben die Agenturen, alle Agenturen vorliegen. Und die melden dann an zur Maßnahme A, B, C oder D, die ich halt eben aufgezählt habe. Fragen vorher, die rufen uns in der Regel an und sagen, habt ihr einen Platz frei? Und dann kriegen die Teilnehmer einen Bewilligungsbescheid und wir kriegen eine Kostenzusage. Und die Agenturen wissen, was das bei uns kostet. Was die Maßnahme kostet, Tageskostensatz, und was das Wohnheim kostet, Tageskostensatz, wissen die. Und das wird dann verwaltungstechnisch entsprechend abgerechnet. Zudem muss der Teilnehmer einen Antrag stellen, die wird ihm zugeleitet, über das Ausbildungsgeld und Fahrtkosten. Die Berufsbildungswerke stehen in der Pflicht und werden an ihren Vermittlungszahlen gemessen. Das heißt, innerhalb von 6 Monaten besteht für uns eine Vermittlungspflicht, dass die Leute in sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse oder in einen Übergang in, also wer jetzt keine Ausbildung macht, ne, dass man einen Übergang zumindest irgendwo anbahnen kann. Dafür gibt es sogar Geld, es gibt auch Vermittlungsprämien und so. Das ist aber das Sekundäre, das Geld. Das sage ich Ihnen ganz ehrlich, weil das Entscheidende ist, mit wie viel Prozent haben Sie Ihre Absolventen vermittelt? Wir beraten und unterstützen auch über 6 Monate hinaus. Wer jemanden aus unserer Personengruppe halt eben da jetzt hat, ja, ich denke, wenn die so allgemein rudimentär informiert werden und wenn man dann sagt, so, und wenn du das jetzt alles gut überlegt hast, dann melde dich doch mal in Soest an und lass dich individuell, lass dir das nochmal so erklären. Dann sind wir dafür da. Wir haben keinen Optikermeister, der sich spezialisiert hat auf vergrößernde Sehhilfen und der einen Raum da stehen hat, um den in jeder Optiker 100% beneiden würde. Ja? Das hat der hat das da. Wir haben auch die Hilfsmittel da, die man sich angucken kann, ob das neue BLGs sind oder sonstige Sachen, wo man gucken kann. Das haben Sie, können Sie, müssen Sie auch gar nicht haben. Aber da kann man darauf verweisen, sagen, da kannst du das genau angucken. Wer zu uns kommt und das alles bekommt, ist jeder, der irgendwo Berufsanwärter ist und ein Infogespräch haben will. Der kriegt das per se. Das kostet auch übrigens nichts. Dann können Menschen, Rentner oder Menschen außerhalb der Arbeitswelt können auch zu uns kommen, die wie auch immer begründet eine Sehminderung erfahren haben und die eine Hilfe stellen wollen. Diese kostet in der Regel was. Das sind Einzelfallberatungen, die werden bei uns vor Ort durchgeführt. Das sind aber meistens Menschen, die im Umkreis von Soest wohnen, also im Pendelbereich. Aber das spricht sich rum, bei uns die Augenärzte geben das weiter und auch die Optiker geben das weiter. Alles, was in irgendeiner Form mit Beratung zusammenhängt, auch wenn die nicht dann in der Konsequenz nicht zu uns kommen und sagen, nee, da will ich nicht hin. Diese Beratung beinhaltet auch die Sache mit der Optik und auch mit einer Verschriftlichung, wenn Sie das wünschen. Oder wenn da Differenzen sind mit der Ausstattung zu dem, was wir empfehlen. Das ist kostenlos. Das kriegen Sie so. Es gibt einmal die Schule Grund- und Hauptschule mit dem Realschulzweig, eine eigenständige Schule, sprich für die Kleinen. Und es gibt das Berufskolleg. Dieses Berufskolleg bietet halt eben an, einmal für uns im dualen Bereich die Berufe halt eben entsprechend zu das Theoretische abzubilden und darüber hinaus aber halt eben auch noch das Abitur zu machen, die höhere Handelsschule, die Handelsschule, aber auch das Berufsgrundschuljahr für diejenigen, die noch keinen Schulabschluss haben. Sofern man den besonderen Förderbedarf im Sinne Förderschwerpunkt sehen hat. Weil damit ergibt sich halt eben auch für viele, die dann von weiter außerhalb kommen, dass sie einen Kostenträger brauchen für die Internatsunterbringung. Ja, also ich sag mal, wenn er in Soest ist und eine Sehbehinderung hat, der kann zu uns kommen, kann sich da anmelden und wenn Platz frei ist in der Klasse, kein Problem. Während wenn jemand aus Kassel kommt, aus weiß ich nicht, Hannover oder Bremen oder sowas, da ist es dann schon erforderlich, dass man halt eben Platz im Internat hat, um die Woche über halt eben dann dort untergebracht zu werden und dafür braucht es einen Kostenträger. Oder was es auch noch gibt, ist, was dann so aus der Peripherie kommt, von Soest, also 1,5 Stunden Pendelweg, dass sie, da gibt es dann Sammeltaxen, die zu der Schule fahren. Aber auch dafür braucht es ja einen Kostenträger.